gehen, um die Frage, wozu Gott dich geschaffen hat. In der vergangenen Woche haben wir von der unglaublichen Verwandlung gehört, die Gott an uns vollzieht. Hans hat darüber gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass wir tot waren und lebendig gemacht worden sind. Dass wir aus der Sklaverei und Gebundenheit an Sünde zur Freiheit gekommen sind. Und dass wir vom Verdammtsein als Kinder des Zorns hin zu angenommen gekommen sind. Angenommen von Gott. Das lesen wir in Epheser 2, 1 bis 7. Und an diese 7 Verse knüpft die Stelle an, mit der wir uns heute beschäftigen. Es sind nur 3 Verse. Epheser 2, 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. In den Versen, die ich vorgelesen habe, beschreibt Paulus, was es ausmacht, eine Christin zu sein, was es ausmacht, ein Christ zu sein. Paulus beschreibt, dass es dazu eine Verwandlung braucht, die Gott an uns in 3 Schritten vollzieht. Und diese 3 Schritte sind zunächst der Glaube, zunächst die Gnade, die zu Glauben führt, und der Glaube, der zu guten Werken führt. Sehen wir uns zunächst den ersten Schritt an, den Gott mit uns geht. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Gottes Gnade ist es also, die uns rettet. Gnade bedeutet, jemandem eine Gunst zu erweisen, die diese Person nicht verdient hat. Gottes Gnade ist es, die uns rettet. Wir tun uns vielleicht mit dem Gedanken eines Lohns, einer Belohnung. Das entspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden, dass jemand einen Lohn für etwas erhält, das er geleistet hat. Das entspricht unserem Gerechtigkeitsdenken. Viele denken auch, dass das Angebot, das Jesus macht, ist: sei gut, tue Gutes und folge Jesus nach und er wird dich segnen. Das ist aber nicht Gnade, sondern das ist das Denken, dass wir eine Belohnung erhalten für Wohlverhalten bekommen. Und das Denken ist der Feind der guten Nachricht. Es ist die Idee, dass wir uns Gott durch das, was wir tun, durch unsere Taten gewogen machen können. Das nennen wir Gesetzlichkeit. Das ist die falsche Einstellung, dass wir durch unsere Werke gerettet werden. Dass wir was tun müssen, um das zu ergänzen, was Jesus für uns schon getan hat. Gnade ist aber etwas anderes. Gnade ist ein unverdientes Geschenk, etwas, das gegeben wird, ohne auch nur verdeckt eine Gegenleistung zu erwarten. Stellt euch vor, ihr schlaft in eurem Haus, in eurer Wohnung und ein Einbrecher nützt die Gelegenheit und kommt und räumt euch die ganze Wohnung, das ganze Haus aus. Und beim Verlassen des Grundstückes oder wenn er dann das Wohnhaus verlässt, dann wird er von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Die Polizei bringt ihn samt dem Diebesgut zu euch zurück. Sie läutet an der Tür und weckt euch auf und ihr erkennt sofort, was da passiert ist. Und ihr reagiert aber ganz unorthodox und sagt: Hallo, lieber Freund, schön, dass du zurückkommst. Du hast die Münzsammlung vergessen. So wird niemand von uns reagieren. Das ist natürlich etwas, was uns ganz fremd ist. Aber das wäre echte Gnade. Ein unverdienter Gunsterweis. Die Gnade, um die es in unserem Abschnitt geht, ist das unverdiente Wohlwollen von Gott uns gegenüber. Und diese Gnade wächst uns durch die barmherzige Hilfe des Heiligen Geistes zu. Um empfänglich für das Angebot der Gnade zu sein, müssen wir erkennen, wie wir wirklich sind. Wir müssen erkennen, dass es für uns absolut unmöglich ist, so zu leben, wie Gott das von uns fordert, wie das Gott entsprechen würde. Wir müssen erkennen, dass uns die Frage von Gott, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Warum soll ich dich in meine Gegenwart lassen? Dass uns diese Frage vor große Schwierigkeiten stellt. Die Gnade hat was Bedrohliches, wenn sie uns angeboten wird, weil sie uns dazu führt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir wirklich sind, was wir Gott anzubieten haben. Wir müssen uns eingestehen, dass wir nur durch Gottes unverdiente Zuwendung, das irritiert ein bisschen, okay, dass wir durch Gottes unverdiente Zuwendung durch seine Gnade dem gerechten Lohn, dem Gericht von Gott entgehen können. Die richtige Antwort auf die Frage, warum Gott uns in seinen Himmel lassen soll, warum er uns in seine Gegenwart lassen soll, die müsste etwa so lauten: Gott, ich bitte dich, mich in deinen Himmel, in deine Gegenwart zu lassen, nicht aufgrund irgendeiner Sache, die ich getan habe, sondern aufgrund dessen, was Christus für mich getan hat. Es geht bei der Gnade also nicht um das Gute, das wir tun, das wir für Gott tun können, sondern es geht um das Gute, das Gott für uns getan hat, das Christus für uns getan hat. Er ist am Kreuz gestorben und von Gott Vater und Gott Heiliger Geist getrennt gewesen, damit wir angenommen sein können, damit wir Zugang haben zu Gottes Wesen. Das Erkennen, was Gnade ist und dass sie notwendig ist, das wirkt der Heilige Geist. Das liest man in Johannes 16,8. Und wenn er, also der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Gnade kommt also von Gott. Und Gnade führt zu Glauben. Die Bibel sagt, und das hat der Flo heute schon mehrmals betont, dass wir tot waren in unseren Sünden und in unseren Verfehlungen. Die Bibel sagt, dass wir das Angebot, das er uns macht, mit unserer eigenen Entscheidungskraft, mit unserem eigenen Willen niemals annehmen könnten, niemals annehmen würden. Das heißt nicht, dass wir keinen eigenen Willen haben. Natürlich haben wir einen eigenen Willen. Wir treffen ständige Entscheidungen und jede Entscheidung in unserem Leben hat einen bestimmten Grund. Manche Entscheidungen passieren ganz intuitiv und manche nach reiflicher Überlegung. Und wir wählen das, was uns in dem Moment für richtig entscheidet, für richtig erscheint. Manchmal folgen unsere Entscheidungen einem tieferen Wunsch und manchmal sind wir uns keines Wunsches bewusst. Es ist das Wesen unseres Willens, dass wir Entscheidungen treffen können, die unseren Wünschen entsprechen. Was unser Heil angeht, stellt sich aber die Frage, was wünscht sich der Mensch? Wünscht sich der Mensch eine Beziehung zu Gott? Wünscht er sich, Gott zu gehorchen, ihm zu gefallen? Die Bibel lehrt, dass kein Mensch seit dem Sündenfall seinem Wesen, seiner Natur nach Verlangen nach Gott hat. Wir lesen das im Psalm 14 in den Versen 1 bis 3 und Paulus zitiert genau diese Verse dann in Römer 3, 10 bis 12. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an. Ihr ganzes Verhalten ist abscheulich. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist. Einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Aus unserer menschlichen Natur suchen wir also nicht nach Gott. Um zu veranschaulichen, was die Auswirkungen des Sündenfalls sind, könnt ihr euch einen Löwen vorstellen. Einen Löwen, vor dem zwei Teller mit Fressen gestellt sind. Auf einem Teller befindet sich rotes, rohes Fleisch und auf dem anderen Teller befinden sich gekochte Bohnen. Ja, der Löwe kann frei wählen, mit seinem freien Willen, mit seinem eigenen Willen kann er sich entscheiden, welches Fressen er wählt. Welches Fressen wird der Löwe wählen? Wird er die gekochten Bohnen nehmen oder wird er das rohe Fleisch nehmen? Der Löwe wird das nehmen, was seiner Natur entspricht. Er wird das rohe Fleisch nehmen. Und so verhält sich's mit unserer Natur. Wir haben einen eigenen Willen. Natürlich haben wir einen eigenen Willen, aber diese Entscheidungsfreiheit ist mehr ein Fluch, weil wir jedes Verlangen nach Gott verloren haben, von unserer Natur nach, würden wir nie und nimmer den Wunsch haben, Gott zu gehorchen, ihm zu gefallen, das wäre uns völlig fremd. Aber wenn das so ist, woher kommt dann der Glaube? Woher kommt der Glaube, wenn wir nicht aus eigenem Willen uns danach sehnen? Weil wir tot sind, weil unser Herz aus Stein ist und weil unser Sinn nach dem rohen Fleisch auf dem Teller ist, können wir uns nicht selbst retten. Wir können uns nicht dafür entscheiden, zu glauben und Gott die Herrschaft über unser Leben zu übergeben. Wir haben die Freiheit verloren, und da haben wir wirklich Freiheit verloren, uns für Christus zu entscheiden. Die Bibel gibt eine klare Antwort darauf, woher der Glaube kommt, der Rettung bringt. Und wie es möglich ist, dass ein sündiger Mensch tot in seinen Sünden mit einem Herz aus Stein beginnen kann, Jesus zu lieben und die gute Nachricht zu glauben. Um das zu erfassen, was da passiert, müssen wir uns 1. Korinther 1,18 ansehen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Obwohl Menschen die Erzählung der guten Nachricht verstandesgemäß, also intellektuell begreifen können, bleibt es ihnen eine Torheit. Sie lehnen das ab, wenn Gott nicht gnädig eingreift. Es ist die Wirkung des Heiligen Geistes, der in uns neues Leben schafft, neues Leben schöpft, der in uns eine Sehnsucht schafft nach Gott, der unser Herz verändert. Während die gute Nachricht gepredigt oder verkündet wird, wirkt der Heilige Geist an uns und verändert unser Herz. Er verändert unser Wesen. Er macht, dass wir Löwen nicht das rohe Fleisch, sondern die gekochten Bohnen wählen. Etwas, was unserer alten Natur völlig widersprochen hätte. In Hesekiel 36, 26 und 27 lesen wir dazu: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz aus Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Auf die gleiche Weise beschreibt Jeremia das für den neuen Bund in Jeremia 31. Und in Johannes 6,44 sagt Jesus: Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich am letzten Tag auferwecken. Gott muss also uns gefallenen Menschen die Fähigkeit geben zu glauben. Er muss den Widerstand und die Auflehnung, die Rebellion, die seit dem Sündenfall in jedem von uns, von unserer Natur aus ist, überwinden. Und er muss uns zu Christus ziehen. Sogar der Glaube ist somit ein gnädiges Geschenk. Und das zu verstehen, hat große Auswirkungen auf unser christliches Leben. Darauf, wie wir uns sehen und wie wir Gott sehen, wie wir ihn anbeten. Wir müssen erkennen, wie wir geworden sind, was wir sind und was wir vorher waren. Und wenn wir das verstehen, dass Gott den Glauben geschenkt hat, dann bestätigt das, dass deine Rettung wirklich aus Gnade allein basiert ist. Niemand kann sie rühmen, durch die Annahme des angebotenen Geschenks aus eigener Kraft irgendwas beigetragen zu haben zu dem, was Jesus getan hat. Na, du bist gerettet, Silvia, du bist gerettet, weil der Heilige Geist deine Augen geöffnet hat und dein Herz aus Stein verwandelt hat. Damals, wie irgendjemand dir das verkündet hat, die gute Nachricht, oder wie du selbst gelesen hast in der Bibel. Und so ist es bei allen passiert, die glauben. Hast du es jetzt, dass man verzweifeln muss? Nein, das hast du nicht. Wenn du merkst, dass du dir eine Beziehung zu Gott wünschst, dann ist der Heilige Geist schon an dir im Werk. Dann passiert es schon, diese Verwandlung. Dann ist da schon diese Veränderung der Natur am Wirken durch Gott. Und wenn der Glaube da erwacht ist, dann zweifel nicht, dann nimm das bisschen Glauben, das Gott da schon wirkt und vertrau ihm. Übergib ihm dein Leben und folg ihm nach und tu genau das, was du in der Bibel liest oder was andere, was Christen dir sagen. Folg ihm nach, übergib ihm die Herrschaft und du wirst noch mehr Gnade bekommen. Der Friede, den du empfindest, wird größer werden, der Glaube wird größer werden und tiefer werden und ja, dein Verständnis davon, wie Gott ist und wie du warst und wie du bist und sein kannst, wird größer werden. Wir haben also gesehen, Gnade führt zu Glauben und Glaube führt zu guten Werken. Das ist jetzt der dritte Abschnitt. Der Glaube führt zu guten Werken. Unglücklicherweise ist die Bibel da sehr konkret. Unglücklicherweise, weil das bedeutet, dass wir nicht so bleiben können, wie wir sind oder wie wir waren. Aus Gnade und Glauben sind wir gerettet und haben alle geistlichen Segnungen in den himmlischen Bereichen bereits empfangen, wie wir gelesen haben in Epheser 1. Und diese Segnungen waren, dass wir in Gottes Familie adoptiert sind als seine Kinder, dass wir gerettet sind von Jesus, um mit ihm gemeinsam unter seine Herrschaft gestellt zu werden und vereinigt zu werden mit alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Und wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist, um Gottes Eigentum zu sein, um auch als sein Eigentum erkennbar zu sein. Und der Heilige Geist ist auch der erste Anteil des Erbes, das wir empfangen. Wie wird sichtbar, dass wir Gottes Eigentum sind? In Epheser 4 fordert uns Paulus auf, den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Es wird somit erkennbar, dass wir Gottes Eigentum sind, wenn sie etwas in unserem Leben verändert. Wenn sichtbar wird, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind. Wenn Gottes Wesen an dem sichtbar wird, wie wir leben, dass wir sein Werk sind. Der rettende Glaube, von dem die Bibel spricht, der darf nicht allein bleiben. Der muss in unserem Leben sichtbar werden. Ich habe früher gesagt, dass Gesetzlichkeit ein schlimmer Feind der guten Nachricht ist. Ein ebenso schlimmer Feind der guten Nachricht ist das Denken, dass es Gott gibt und dass er mich annimmt und dass ich genauso bleiben kann, wie ich bin, dass ich mir nur treu bleiben muss. Er verzeiht mir, er denkt den Mantel drüber und alles ist gut. In Jakobus 2,18, 19 lesen wir dazu: Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Du kannst nicht über Jahre behaupten, dass du wahre Gnade und wahren Glauben hast, wenn in deinem Leben nichts anders wird, wenn keine Wesensänderung stattfindet, wenn an deinem Charakter nie sichtbar wird, wer dein Herr ist, wer dein Herrscher ist, wer in deinem Herz ist, wer an dir wirkt. Wenn du wirklich Gnade erfahren hast, wenn dir wirklicher Glaube geschenkt wurde, dann muss das in deinem Leben sichtbar werden. Es muss eine Veränderung passieren, es muss Wachstum passieren. Und wenn das in deinem Leben nicht sichtbar wird, dann musst du in irgendeiner Form dem Widerstand leisten, wofür Jesus geblutet hat, wofür er gestorben ist. In Epheser 5 lesen wir, dass Jesus sich hingegeben hat, um uns zu heiligen, um uns vor sich ohne Flecken, ohne Falten, ohne Fehler und makellos stehen zu lassen. Er ist am Kreuz gestorben, nicht einfach nur, um uns seine Liebe zu beweisen, nein, er ist dort gestorben, um uns zu verwandeln in etwas Schönes, in was Wunderbares, in was Makelloses. Gott verwandelt uns in was Perfektes, in etwas, das so perfekt ist wie er, in was Heiliges. Er verwandelt uns wirklich in sein Ebenbild. Und wie tut er das? Er hat uns Gnade erwiesen, er hat uns Glauben geschenkt und wir sind sein Werk. Er arbeitet an uns und gestaltet uns um, und gestaltet uns um mit all den Dingen, die uns in unserem Leben passieren, mit den schmerzhaften Dingen, mit den erfreulichen Dingen, arbeitet er an uns, um uns zu verwandeln in sein Werk. Er will aus dir, Wilfried, den besten Wilfried machen, der du sein kannst. Und aus dir auch, Oliver. Und aus der Elfi natürlich auch, die beste Elfi, die sie sein kann, die perfekte Elfi, die makellose Elfi. Wünscht ihr euch einen liebenden Gott? Genau so einen Gott haben wir. Es ist aber nicht der alte, senile Mann, der im Himmel sitzt und sie denkt, ach, die sollen nach ihrem eigenen Denken glücklich werden. Nein, er ist wie ein verzehrendes Feuer. Er ist der Schöpfer des Universums, der alles in der Hand hält, der alles kontrolliert, der alles hegt und pflegt und so gestaltet, dass er sichtbar wird, dass seine Größe, seine Schönheit und seine Herrlichkeit sichtbar werden. Und es soll besonders an uns Menschen sichtbar werden, an seinen auserwählten Kindern. An uns soll sichtbar werden, wie er ist. Wir können uns auch das so vorstellen, dass Gott wie ein Künstler ist. Und wir sind sein Werk, sein Meisterwerk, an dem er arbeitet. Michelangelo hat die Statue des David geschaffen. Wir haben ihn jugendfrei gemacht, ich glaube, das ist angemessen für einen Sonntag. Und von Michelangelo stammt sinngemäß der Ausspruch, David war die ganze Zeit da verborgen, verborgen in dem Marmorblock. Ich musste nur den überflüssigen Marmor um ihn herum entfernen. Stell dir vor, du bist in dem Marmorblock gefangen. Du bist in diesem Marmorblock. Und Gott kommt mit dem großen Meißel und arbeitet an diesem Marmorblock und schlägt alles weg, was Marmorblock ist und was nicht Florian Egger ist. Alles, was nicht zum Florian Egger gehört, nicht zu dem Flo, den er haben möchte, in den er dich verwandeln möchte, das schlägt er weg. Vielleicht denkst du, dass du genau die eine Sache brauchst. Aber dann kommt der Künstler und sagt, na, das schlage ich weg, das ist Marmorblock und nicht Flo. Das entstellt den Flo, so soll er nicht sein, das muss weg, das muss entfernt werden. Und der Meißel, mit dem Gott an uns arbeitet, das sind unsere Lebensumstände. Das kann schön sein, es können schöne Dinge sein, die uns begegnen, aber es können auch schmerzhafte Dinge sein, es kann auch Leid sein. Gott verwendet das alles, um uns zu verwandeln. Alles zusammen muss uns zum Besten dienen, um uns umzugestalten zu Gottes Meisterwerk. Wir haben gesagt, gute Werke müssen in unserem Leben sichtbar werden. Aber sie sind nicht die Wurzel unserer Rettung, sondern sie sind die Früchte unserer Rettung. Sie sind Gottes Weg, auf dem wir wandeln, nachdem wir gerettet sind. Wo gesundes Leben in einem Baum ist, da wachsen Früchte, die der Art dieses Baumes entsprechen. Wo diese Früchte aber keine guten Früchte sind, wo sie nicht gut und schön sind, da ist kein gesundes Leben in diesem Baum. Man könnte auch sagen, da ist der Künstler nicht am Werk. Da gibt es keine Veränderung. Da hat offenbar noch keine Veränderung stattgefunden. Welche Rolle spielt das Wandeln in den guten Werken, somit im Leben von uns Christen und Christinnen? Erstens ist das Wandeln in guten Werken ein Akt der Dankbarkeit für die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Wir beantworten damit die Liebe, die er uns erwiesen hat, mit Liebe. In unserem Abschnitt haben wir gelesen, dass wir nicht aufgrund guter Werke gerettet sind, sondern um gute Werke zu tun. Und mit diesen guten Werken, die wir tun, drücken wir unsere Dankbarkeit und unsere Liebe für Gott aus, für die Liebe, die er uns geschenkt hat in der Rettung, die Christus gebracht hat. Und zweitens dienen die guten Werke auch zu unserer Versicherung. In 1. Thessalonicher 1 schreibt Paulus, dass er weiß, dass die Thessalonicher von Gott erwählt sind, weil er ihre Werke sieht, ihre Werke im Glauben, ihre Arbeit in der Liebe und ihre Geduld in der Hoffnung. Und er sagt, ich sehe die Arbeit des Heiligen Geistes in eurem Leben und ich weiß damit, dass ihr Kinder Gottes seid, weil ich das an euch sehe. Die Gewissheit, gerettet zu sein, wird somit gestärkt, wenn in unserem Leben diese Verwandlung, dieses Umgestaltetwerden sichtbar wird. Und es wird sichtbar vor allem in guten Werken, wenn wir gehorchen. Und drittens, aber am wichtigsten, gute Werke sind auch ein Zeugnis nach außen. Sie verherrlichen Gott. Sie zeigen Gottes Wesen anderen Menschen. Petrus schreibt es im 1. Petrusbrief in Kapitel 2, dass ein gottgemäßes Leben in der Welt bewirkt, dass die Welt sieht, wer unser Herr ist, dass sie den Vater im Himmel preist, dass er uns Gnade geschenkt hat. In 2. Korinther 3,18 lesen wir: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Die Verse, die beschreiben, was an uns passieren soll. Da sind wir gemeint. Das ist, wenn Gott an unserem Werk ist. Es wird an uns sichtbar, wie er ist. Wir sehen es wie in einem Spiegel. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel, weil wir an uns sehen, wie er uns verwandelt, wie wir seinem Wesen ähnlich werden, wie wir immer mehr so werden, wie er ist. Und das ist nicht nur ein kurzfristiger Prozess, nicht etwas, das punktuell passiert, sondern das ist etwas, was wir Heiligung nennen. Das ist der Prozess, der stattfindet, bis Jesus wiederkommt. Dann wird das hinzugegeben, was noch fehlt. Aber bis dorthin passiert der Prozess. Gott möchte, dass wir erblühen, habe ich gesagt. Er möchte, dass wir makellos sind. Und damit das möglich wird, ist ein unglaublich hoher Preis bezahlt worden. Jesus hat seine Herrlichkeit aufgegeben, damit wir diese Herrlichkeit empfangen können. Er ist auf die Erde gekommen und hat das, was er gehabt hat, nicht festgehalten. Er hat sich verhaften lassen und er hat nicht Heerscharen von Engeln zu Hilfe gerufen, um diese Verhaftung zu verhindern. Er hat sich einem ungerechten Prozess gestellt, einem Prozess, wo er zu Unrecht schuldig erkannt worden ist. Er hat sich anspucken lassen, er hat sich schlagen lassen, er hat sich kreuzigen lassen und er ist am Kreuz geblieben bis zu dem Moment, wo er nicht mehr runtersteigen hätte können, bis zu dem Moment, wo er ausgerufen hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment wird seine Liebe zu uns sichtbar. Er hat die Gemeinschaft mit Gott, Vater und Sohn aufgegeben, damit wir sie haben können. Und er hat seine Herrlichkeit aufgegeben, damit wir Gottes Herrlichkeit empfangen können. Die Antwort auf die Frage am Anfang der Predigt, wozu Gott dich geschaffen hat, wie ist die? Wozu hat Gott dich geschaffen, David? Gott hat dich zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Er hat dich dazu geschaffen, damit an dir, damit an uns allen sichtbar wird, wie Gott ist, was Gottes Wesen ist. Damit an uns Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung sichtbar werden, damit Gottes Wesen an uns sichtbar wird, seine Herrlichkeit. Wir sind zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Ich bete noch. Vater im Himmel, du hast alles in der Hand, du hast alles geschaffen. Hilf uns, immer mehr loszulassen und immer mehr zu vertrauen, dass du wirklich gut bist, dass du das Beste für uns willst, dass du uns verwandeln möchtest in dein makelloses Meisterwerk, in dein Ebenbild. Hilf uns anzunehmen, dass du die Dinge, die uns vielleicht auch nicht gefallen, verwendest, um wegzuschlagen, was nicht zu uns passt, was uns entstellt. Und wirk in uns, damit wir erkennen, was diese guten Werke sind, die du von uns getan haben möchtest. Schaff in uns immer mehr Bereitschaft, dir zu gehorchen und dir gefallen zu wollen. Und nicht um von dir was zu bekommen, sondern aus reiner Liebe, aus purer Dankbarkeit, ohne Erwartung irgendeiner Gegenleistung, sondern einfach, weil wir erkannt haben, wie gut du bist und wie sehr du uns liebst und was du für uns getan hast, damit es überhaupt möglich werden kann. Und für all die Menschen, lieber Vater, die dich noch nicht kennen, bitte ich, dass du auch ihre Herzen berührst, dass dann, wenn ihnen die gute Nachricht verkündet wird, dass du dann mit dem Heiligen Geist an ihnen wirkst und ihr Herz aus Stein in ein Herz aus Fleisch verwandelst und dass du, lieber Vater, sie zu Christus ziehst. Amen.